Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcast. Einen schönen guten Abend auch an den heutigen Gast. Und zwar hat mein Gast 2001 das Buch geschrieben, Das Erbe von Atlantis, die geheimen Vermächtnisse einer längst vergangenen Kultur. Gefolgt 2009 von dem Buch Atlantis, alter Mythos, neue Beweise. Und 2012 das Buch mit einem unfassbar langen Titel, Erinnerungen an Atlantis, unsere geheime Vergangenheit. Edgar Gacy und die Suche nach unseren Ursprüngen. Einen schönen guten Abend, Roland. Schön, dass du wieder hier bist.
Guten Abend, Ihnen. Ich freue mich auch, wieder hier sein zu dürfen. So schnell wieder hier sein zu dürfen, vor allen Dingen.
Ja, auf jeden Fall. Direkt mal die erste Frage: Wie kommt man auf so einen unfassbar langen Buchtitel, also vom Buch von 2012? Also, ich verstehe ja, dass du in deinen Büchern sehr, sehr viele verschiedene Themen abdeckst, aber der Buchtitel ist ja schon sehr anstrengend auch schon zu lesen, weil da natürlich so viele Informationen auf einmal dann einprasseln direkt, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll nachzudenken.
Du, das kann ich ja jetzt so gar nicht, eigentlich gar nicht mehr sagen, wie das gekommen ist, aber irgendwie hat das Buch, das zum großen Teil auch philosophisch ist, hat das irgendwie dazu gepasst. Ich versuche auch immer so viel wie möglich Informationen in den Titel oder vor allem in den Untertitel zu bringen. Möglicherweise ist das ein Fehler, das kann schon sein. Normalerweise schreitet der Verlag dann auch ein, aber in diesem Fall hat er es nicht gemacht.
In diesem Fall gnadenlos durchgewunken. War 2012 nicht auch das Jahr gewesen, wo laut Maya-Kalender auch die Welt untergehen sollte?
Ja, das ist richtig.
Das war
Ja,
doch,
das.
war das nicht am 21.12.?
Ja, auf das Datum wurde es gelegt. Ich war da von vornherein skeptisch, weil das auch mit der Anfang des Maya-Kalenders anfing, mit dem angeblichen, der so hundertprozentig gar nicht gesichert ist. Und dann noch, ob die Prophezeiung so auszulegen ist, weil es geht ja nur ein gewisser Zeitraum zu Ende. Der Maya-Kalender geht ja hinterher noch weiter. Das wurde da oft ausgelassen in der ganzen Berichterstattung darüber. Da war ja nur der Hype, da ging es ja um Weltuntergang, da ging es um Apokalypse. Aber genau genommen gibt der Kalender nur einen Wechsel der Periode an. Also schon, der schon auch mit Umwälzungen einhergehen kann. Wenn man denn daran glaubt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber nicht unbedingt bewusst. Das wurde also dann zu stark auf Apokalypse vermarktet, sage ich jetzt mal ganz direkt.
Ich war ziemlich traurig auch. Also in diesem leichten Gedanken, was ist, wenn das natürlich wirklich eintreten könnte? Ich war aber nicht traurig wegen dem Ende der Welt, sondern weil ich am 22.12. Geburtstag habe. Und dann dachte ich mir, einen Tag vor meinem Geburtstag könnte die ganze Welt enden. Das wäre ja schon echt, das fände ich mies. Aber ich glaube, schlimmer wäre es noch gewesen, wenn es am Tag des Geburtstages gewesen wäre. Also ich glaube, dann, ich denke, je nachdem, wenn dann Menschen natürlich so ein bisschen auch in dieser Richtung auch vielleicht esoterisch veranlagt sind, dass die das vielleicht ein bisschen ernsthafter verfolgt haben, dass die Leute, die vielleicht an diesem Tag Geburtstag hatten, dass die das natürlich für sehr unwohl wahrscheinlich auch empfunden haben. Aber darum soll es heute Abend nicht gehen, sondern wir reisen zurück in viele Jahrtausende zurück, wobei ich gar nicht weiß, wo wir das zeitlich einordnen würden. Da kommen wir aber noch ziemlich zeitnah drauf zu sprechen. Wir reden heute über Atlantis. Ich habe gerade die drei Bücher angesprochen, die natürlich schon auch mit diesem Thema zu tun haben. Und ich kenne Atlantis natürlich auch aus den Kinderzeiten, das, was ich über Film und Fernsehen natürlich gesehen habe. Du hast so viel darüber geschrieben. Wie kann man in relativ einfachen Worten erklären, worum geht es grundsätzlich? Oder ganz einfach gefragt, was ist Atlantis?
Der Atlantis, der Begriff hat mich schon fasziniert, ohne erst mal zu wissen, überhaupt, was das ist. Ich gehe da so an einem Buchladen vorbei,
Wann
lese
war
ich als
das?
Girl.
Wann war das?
Ach, da war ich, ach, 16 oder so. Ich gehe da so an einem Buchladen vorbei, da waren noch Bücher ausgelegt, die gab es ja da manchmal, die noch im Buchhandel zu kaufen, im stationären, auch solche außergewöhnlichen Bücher, und da steht ein Buch von Charles Burles, denke ich, ach, guck mal, das Bermuda-Dreieck, ne? Und da war das Atlantis-Rätsel. Hä, was ist denn jetzt das? Atlantik-Rätsel habe ich erst gelesen. Was gibt es denn da für ein Rätsel? Aber es hat mich irgendwie fasziniert, magisch angezogen. Ich gehe rein, kaufe das Buch, lese es, fast in einem Zug weg. Und das war so faszinierend für mich. Das Wissen, dass ein Vorteidiger, ja, eigentlich war es nur eine Insel, eine große Insel, aber die untergegangen sein soll. Und in dem Buch wurden so anschaulich verschiedene Ansichten da beschrieben. Und ich fand das einfach faszinierend. Und das hat mich normalerweise, ursprünglich war ich damals am UFO-Thema mehr dran, aber das Atlantis-Thema, das hat mich dann mit in seinen Bann gezogen. Ja, was ist Atlantis? Ja, Atlantis ist zweierlei. Atlantis ist einmal ein Ort, der eine Insel, eine Großinsel, die, wenn man Plato folgt, im Atlantik gelegen haben muss. Vermutlich in der Azoren-Gegend, auf jeden Fall in der Nähe des Atlantischen Rückens, wenn nicht sogar auf dem Atlantischen Rücken. Und das klingt schon mal sehr unromantisch bisher, aber Atlantis ist auch für mich eine Erinnerung an eine frühere Zeit, an ein ganz anderes Zeitalter, in dem möglicherweise auch Dinge möglich waren, die man heute nicht für möglich hält. Vielleicht eine Vorgängerzivilisation zu der unseren, die vielleicht einen ähnlichen zivilisatorischen Hochstand erreicht hat, aber vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus gegangen ist. Da habe ich ein paar spekulative Gedanken angebracht. Die Quellen sind auch esoterischer Natur zum Teil, das gebe ich zu, aber auf der anderen Seite, warum auch nicht?
Okay, also so habe ich das noch nie gehört mit dem Warum auch nicht als nochmal ein Anhängsel von dem Satz, wenn man die Esoterik natürlich auch da in Betracht zieht, weil du natürlich auch, und wir haben im letzten Gespräch auch schon darüber gesprochen, auch zum Teil sehr analytisch natürlich auch an deine Bücher auch herangehst, dass du natürlich auch da, wo es möglich ist, auch die Wissenschaft heranziehst. Und dementsprechend ist der Spagat zwischen Wissenschaft, dass man die annimmt und verarbeitet und Esoterik dann natürlich sehr groß in diesem Fall. Wie intensiv wird denn nach Atlantis generell geforscht in dieser Szene?
Also zunächst mal Spagat ist meine Spezialität. Zwar nicht körperlich, aber was solche Themen betrifft, auch politische Themen oder andere Themen, da versuche ich immer von jeder Seite, auch religiös, das Beste zu fassen und dann mehr ein Bild zu machen, möglichst wenig rauszulassen. Und die wissenschaftliche Seite, wie du schon gesagt hast, die ist mir da auch sehr wichtig. Aber die Esoterik halte ich eben auch für brauchbar, zumindest in Teilen. Muss schon nicht nur Geschwalle sein, das muss auch schon ein bisschen erklärbar sein.
Wo
So, was
würdest
war
du
jetzt eigentlich die
denn,
Frage?
wo würdest du denn da vielleicht die Grenze ziehen? Also wenn wir im Bereich der Esoterik dann ankommen, also nenn uns doch mal ein Beispiel, vielleicht auch hier themenbezogen zu Atlantis, wo du sagst, so, das würde dir zu weit gehen, da denkst du nicht dran. Und was andere Gedanken vielleicht angeht, was andere vielleicht wirklich esoterisch oder vielleicht, ja, als vielleicht absurd vielleicht am Anfang empfinden, was ist da für dich normal? Also wo liegt da die Grenze?
Also das Esoterische ist so, kann zum Beispiel mit Rudolf Steiner wenig anfangen. Jetzt als Beispiel, da verstehe ich, habe ich mal ein Buch gelesen, es gibt keinen Satz, den ich verstehe da drin. Bei Edgar Cayce, dem Heiler und Seher, wird er oft bezeichnet in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich würde ihn als christlichen Mystiker eher bezeichnen, weil er war früher Bibelfundamentalist, ist er aufgewachsen, dann ist er in so Trance-Readings reingeraten, die hat er erst gemacht, um Leuten zu helfen und nun hatte dabei beachtliche Erfolge, dann hat er Lebensreadings erfahren, durchgemacht und hat dadurch erfahren, dass es dieses frühere Leben gab, das hat er im Wachzustand erst gar nicht geglaubt und die haben von früheren Leben erzählt und die haben zum Teil auch auf Atlantis, auf Ägypten und so weiter gespielt. So, aber jetzt, um auf die Frage zu kommen und den großen Bogen da wieder zurückzuspannen. Casey hat einige Prophezeiungen gemacht, auch für die Zukunft und auch eine alte Geografie vermittelt, die zum Teil unbestreitbar falsch sind. Keine Frage. Manchmal vielleicht doch eine Frage, aber er hat Dinge gewusst, die wir erst später gewusst haben. Die Wohnstätte des Menschen war damals, und da hat er sehr frühe Zeit genannt, in der oberen Sahara. Das wussten wir damals noch nicht. Und dann, was mich besonders fasziniert, der Nil floss damals in den Atlantik und nicht ins Delta. Mittlerweile gibt es eine Abhandlung von einem von einem Wissenschaftler namens Kerr. Der hat tatsächlich das so beschrieben, als ob ein Raubfluss praktisch dem Nil die ursprüngliche Bahn genommen hätte. Und da hat er so ein paar Prophezeiungen gemacht, nicht Prophezeiungen, sind auch in Erfüllung gegangen, einige, aber auch die alte Geologie, wo ich denke, holla, den Mann musst du doch ein bisschen ernst nehmen. Und das war für mich auch so faszinierend.
Das Thema Faszination ist die perfekte Überleitung zur nächsten Frage, die ich eigentlich habe. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs es auch erwähnt, du hast dieses Buch zufällig dann mit 16 Jahren dann auch gesehen und das Interesse war dann automatisch da. Was bedeutet Atlantis für dich per Definition?
Atlantis kann ich nicht definieren. Das ist ein Wort, das mir einen Schauer über den Rücken runterlaufen lässt. Das bedeutet irgendwie alles, jetzt mal so vom Intuition her erklärt, ohne dass ich das begründen könnte. Ich kann es rational begründen, ja, wie ich es vorhin gemacht habe, eine Großinsel im Atlantik und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich ist das irgendwas ganz Besonderes. Ich weiß aber nicht warum. Keine Ahnung. Das ist einfach so. Ah, du hast vorhin noch gefragt, jetzt fällt es mir wieder ein, welche Anstrengungen unternommen werden, um Atlantis zu finden. Also, das ist von der Wissenschaft her ziemlich mau, weil wenn es Atlantis gegeben hat, dann muss es in historischer Zeit gelegen haben. Also, das machen Mainstream-Wissenschaftler zur Bedingung. Und es darf nicht alles, was Platon geschrieben hat, das darf nicht in Verbindung, also nicht so sein. Also demnach muss zum Beispiel der Platon eine Zahl verwechselt haben, es war nicht, um jetzt die Zahl rauszunehmen, 9000 vor Christus, jetzt grob gesagt, sondern 900. Und dann bringt man so Städte ins Spiel, überall in der Städten ins Spiel, überall auf der Welt, wie Kreta, Malta. Na, Malta ist schon wieder ein bisschen alternativ, aber auch Troja zum Beispiel, das sind Dinge, die da gehandelt haben und das, was da nicht reinpasst, was ja, in ihren Augen vielleicht schon zu esoterisch oder zu pseudowissenschaftlich, das Wort ist ja auch beliebt, ist, das wird da schon reingeholt, also rausgeholt. Also Griechenland, die Thera-Katastrophe werden noch hergezogen, aber alles Dinge in der heutigen Zeit. Da gibt es ja unter der Atlantisforschung die Jungzeitler und die Altzeitler. Die Jungzeitler bringen eben solche Sachen. Sizilien ist noch so ein Beispiel. Und da war das waren da so Mini-Katastrophen, die dann ein kleines Stück Land untergehen haben lassen. Oder es wird anders interpretiert, dass das Land gar nicht wörtlich untergegangen ist und so weiter und so fort. Aber wenn man Plato folgt, da war es 9000 vor Christus und sagt das mal ein Wissenschaftler. Gut, wir dürfen das sagen ich nehme an, du bist kein Wissenschaftler, ich weiß es nicht, aber als Laien dürfen wir das sagen. Er heißt, ah, lass die doch schwätzen, aber wenn ein Wissenschaftler sowas in der Richtung äußert, dann schrillen die Alarmglocken. Der kriegt beim bösen A-Wort, kriegt der Zinderteil zugekniffen. Also ist er ganz schnell weg vom Fenster. Der wird gemieden. Das ist also so wie ich bei mir positive schaue, den Rücken runterlaufen beim Wort Atlantis, so kriegen die Wissenschaftler einen Schrecken, wenn sie das Wort hören.
Bis wohin forscht denn dann die Wissenschaft? Also bis zu welchem Jahr? Kannst du das irgendwo festmachen? Weil du bist ja in dieser ganzen Szene ja auch unterwegs. Also gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Wissenschaft sagst du bis hierhin und nicht weiter?
Ja, meistens gehen es so um das Jahr 900 rum, weil das passt gut. Da hat der Plato 0 aus Versehen angehängt und 900 nach Christus, da kann gut etwas gewesen sein. Manche gehen auch nach Mondjahren, weil der Plato seine Informationen über ein paar Ecken von einem ägyptischen Priester hatte. Und die Ägypter haben in Mondjahren gerechnet. Aber da kommt auch nichts Gescheites dabei raus, gar nichts Brauchbares, wenn man das jetzt in Mondjahre umrechnet.
Du
Das
hast
ist es.
vorhin hast du Städten, Länder oder auch Regionen, ganz verschiedene auf der Welt benannt, wo Atlantis hätte sein können oder wo es vielleicht gelegen hätte. Wenn man so viele Regionen oder mögliche Regionen aufzählt, da kommt für mich sofort der Gedanke, dass ich vielleicht zu einem möglichen schnelleren Entschluss kommen. Und dafür ist ja die Sendung heute da, dass du mich vielleicht eines Besseren hier belehren kannst, dass ich mir denke, wenn so viele verschiedene Regionen an verschiedenen Plätzen der Welt in Frage kämen dafür, ich tue mich ja schwer daran zu glauben, weil es gibt ja, sage ich mal, und da reden wir ja später im Laufe des Gesprächs auch über Artefakte beispielsweise, gibt es ja zuordnenbare Dinge. Aber wenn man nicht ganz klar definieren kann, wo das ungefähr gelegen hat, also wo setzt man dann in der Forschung generell an, wenn man keinen wirklich fest definierten Ansatzpunkt hat?
Ja, also ich bin der Meinung, Plato hat das sehr wohl, sehr genau lokalisiert, genau, und ernst zu nehmen, für mich ernst zu nehmende Forscher ebenfalls, die werden aber von den Wissenschaftlern halt nicht mehr ernst genommen. Und ich denke, dass alles andere, was man da so hört, das sind alles nur Versuche, da ein Mini-Atlantis anstelle des Echten da zu konstruieren. Und ich denke, das ist der Anlass dafür, dass man immer, wo jeden, überall auf der Welt, wo irgendwas Besonderes gefunden wird, wo irgendwas vielleicht ein bisschen abgesagt ist, wo Katastrophen war, da sagt man, ja, das ist die Ursache für die Atlantis-These. Also man versucht damit eigentlich die ursprüngliche Erklärung, die in meinen Augen die einzige richtige ist, da zu ersetzen durch eine Theorie, die schulwissenschaftlich einigermaßen haltbar ist.
Aber wie geht man denn dann damit um in der Forschung, wenn man weiß, dass die klassische Wissenschaft das komplette Thema ablehnt, also gnadenlos ablehnt?
Das ist ganz schwer, weil als Wissenschaftler kannst du dich kaum halten, wenn du von Plato die Angaben ernst nimmst und darauf bestehst, auch auf seine Zeit, 9000 vor Christus, da kann noch nichts existiert haben. Das ist, als Wissenschaftler hast du keine Chance. Hast du nur Chance in der Alternative, in der Grenzwissenschaft, da kannst du plaudern, da kannst du deine Belege anbringen. Wenn die Belege, die irgendjemand angebracht hat, halbwegs ernst sind, dann wird versucht, die zu widerlegen, oder auch auf lächerliche Art und Weise zu widerlegen, oder meistens wird gar kein Bezug darauf genommen. Das ist unwissenschaftlich und gut, ist physikalisch nicht möglich. Fertig.
Du hast jetzt öfter schon auch Plato erwähnt. Für alle Zuhörer und alle Zuschauer, die jetzt das erste Mal vielleicht zu diesem Thema auch einschalten, kannst du für die ganzen Leute mal erklären, wer Plato war?
Ja, Plato war ein Philosoph, der in der Zeit kurz nach Christus gelebt hat und der eine ganze Menge an Dialogen geschrieben hat, in der zum Teil wie die für uns wichtigen Timaios und Critias-Kataloge, da lässt er mehrere Menschen sprechen, mehrere Personen, und da sieht man, dass auch was gemeint ist. Die Informationen über Atlantis will er um ein paar Ecken, habe ich schon erwähnt, erhalten haben, von seinem Urgroßvater Tropides, der sie wieder von Solon hatte. Und der Solon soll die von einem ägyptischen Priester in Sais erhalten haben. Plato ist natürlich bekannt geworden durch viele andere Sachen, durch sein Höhlengleichnis und viele andere. Sein Werk Der Staat, Politeia, der hat ja also. Hat ja Unmenge von Werken hinterlassen.
Könnte es unter Umständen auch sein, dass das vielleicht eine Kindergeschichte gewesen ist, die ihm erzählt worden ist, die ihm weitergereicht worden ist, die ihn natürlich aufgrund seiner anderen Werke, die er veröffentlicht hat, also warum er ja eigentlich im Grunde genommen ja im Rampenlicht ist, es geht ja nicht um diese Äußerung, warum er sozusagen auch in der Gesellschaft bekannt ist, dass das etwas ist, was sich vielleicht einfach über Jahrtausende, so unglaublich das ja auch klingen mag, einfach erhalten hat, einfach weitergetragen hat.
Dann müsste entweder die Erzählung, dass er die Schriften von seinem Urgroßvater Tropides gekriegt hat, der mit Solon in Kontakt gestanden hat, dann müsste das entweder alles gelogen sein und Plato müsste eiskalt da Märchen erzählt haben. Die Art, wie er es schreibt, lässt nicht darauf schließen. Und gerade in anderen Werken, da betont er auch immer wieder und bei Atlantis auch, das ist eine wahre Geschichte, das sagt er immer wieder. Ja gut, wenn man nicht daran glauben will, dann kann man natürlich, dass er das ernst meint, kann man natürlich das Argument bringen, auch alles erfunden, aber es passt eigentlich nicht zum Stil Platons.
Ja, also darum geht es mir ja auch gar nicht. Nur für mich geht es ja auch darum, mehrere Dinge vielleicht ausschließen zu können. Also ich
Ja.
möchte einfach nur ausschließen, dass er einen Gebrüder Grimmschen Moment gehabt hat in seiner Schaffensgeschichte, wo er dann gesagt hat, jetzt schreibe ich mal was und behaupte trotzdem, es ist die Wahrheit, ja. Weil wir können es ja auch eben auch nicht nachvollziehen, weil es eben schon ein paar Tausende von Jahren her ist.
Ja.
Für mich geht es alle einfach nur um das mögliche Ausschlussprinzip, ne? Welche Persönlichkeit kann man außerhalb der Schriften noch in ihn vielleicht hineinlesen? Was gibt es sonst noch an Überlieferungen zu dieser Person, um so etwas beispielsweise auch einfach ausschließen zu können?
Ja, das sind seine anderen Werke, die er viel vorher gebracht hat, die ihm viel Anerkennung eingebracht haben, indem er auch wahre Dinge beschrieben hat. Das muss man doch alles sehen in dem Zusammenhang. Es gibt einen kleinen Bruch im Hauptwerk das muss ich noch erwähnen, zu Atlantis. Und zwar, also er hat das in seinem Timaios, in dem er wirklich auch, er hat auch in Phaidon schon sehr viele naturwissenschaftliche Dinge erkannt, die andere nicht wussten. In Timaios dann auch. Und dann kam er auf Atlantis zu sprechen. Dann kam der Kritias-Katalog und der Dialog vielmehr. Der erscheint irgendwie fragmentiert und hat auch keinen richtigen Schluss. Da sprach einer der Götter und dann hört das auf. Ne? Und da haben auch viele gesagt, ja, der hat sich verheddert in seinen Fantasiegeschichten und so weiter. Hinterher wurde argumentiert, hat er ja noch andere Werke geschrieben, die wirklich vollendet waren, so wie man das von vorher kennt. Aber es gibt einen Computerspezialisten, auch Archäologen, der heißt Letcher, und der hat festgestellt, also der hat anhand von typischen Floskeln von Plato und so weiter computermäßig festgestellt, es hat natürlich noch nicht so ganz durchgesetzt, die Ansicht, aber sie wird zumindest ernsthaft diskutiert, dass tatsächlich Critias sein letzter Dialog war. Dass er also den noch gar nicht fertig gehabt hat, deswegen erscheint er so fragmentiert. Und dann ist er entweder krank geworden oder er ist oder gestorben. Dafür spricht auch die These, dass er in seinem Timaios-Katalog anfangs drei Personen erwähnt hatte, die da zur Rede kommen sollen: der Timaios, der Critias und der Hermokrates. Und also deshalb gehe ich zum Beispiel davon aus, dass nach Critias noch ein Hermokrates-Dialog hätte erfolgen sollen. Und wenn wir alle drei Werke dann hätten, da würden wir vielleicht heute ein bisschen mehr über Atlantis wissen. Aber ich denke, er hat einen Großteil seines Wissens mit ins Grab genommen.
Von diesem Wissen, was allerdings erhältlich ist, von dem wir wissen, dass er darüber geschrieben hat, um was für Wissen geht es da?
Zum Beispiel um die Luftbeschaffenheit, dass die Erde rund ist und solche Dinge in dieser Richtung. Die hat er vor allen Dingen in Phaidon ist da viel zu finden. Die Kugelgestalt der Erde und ja, in Timaios dann auch. Also es geht so um die Naturkräfte hauptsächlich. Da ist er viel näher dran, in theologischen Abhandlungen damals der Fall war. Ja, damals christlichen hauptsächlich, jüdischen, obwohl es da manchmal auch Andeutungen gibt, aber da ist es wackelig. Aber Plato hat da schon eigentlich ein festes Weltbild gehabt.
Wenn wir über eine Ortschaft namens Atlantis, also über einen wirklichen realen Ort sprechen, der existiert hat, über was für eine Kultur oder was für eine Gesellschaft sprechen wir, die dort gelebt hat?
Das ist eine sehr komplizierte Geschichte, weil es da verschiedene Anschauungen geht. Wenn ich jetzt wieder bei Plato bleibe, dann war es eine Gesellschaft, die mehrere Kolonien gehabt hat. Die hat bis Libyen, Ägypten regiert, bis ins Tyrrhenische Meer, also halb Europa, plus Griechenland, sein Land hätte ihm widerstanden.
Also war das
Und
eine Übermacht, sozusagen.
Atlantis war eine Übermacht, ja. Ich weiß nicht, dass Griechenland dem so widerstanden hat, ob er da vielleicht ein bisschen geflunkert hat, dass es schwer vorstellbar wäre, während die anderen unter ihrer Knute gehabt haben. Es ist davon auszugehen, also für mich, dass auch Amerika von Atlantis stark beeinflusst war, weil erstens hat er als erstes Amerika erwähnt. Also er hat gesagt, es war leicht von Atlantis über die gegenüberliegenden Inseln auf das sogenannte Festland zu geraten, das jeden Bereich, dass das der Atlantik quasi umschließt. Das trifft ja fast auf Amerika zu, wenn man das so sieht. Und dann ist interessant auch zum Beispiel, dass in Ägypten ja den Mumien, die den Brauch gibt, Tote zu mumifizieren, den gibt es auch auf den Kanarischen Inseln, den gibt es auch in Mexiko. Also es ist, und ebenso ist es mit den Pyramiden. Die sind ja nicht nur, also Ägypten und Mexiko, die sind ja mittlerweile auf der ganzen Welt gefunden worden. Da haben wir in Europa jetzt Bosnien dann, das war das Neueste, ich glaube Indonesien, Saudi-Arabien, wie heißt das? Guatemala, ja, da sind auch noch welche. Und da aus denke ich, dass das Atlantis Imperium, wie ich es in meinem Buch genannt habe, nicht nur aus dem Kerngebiet von Atlantis im Azorengebiet, das ist zwar eine Großinsel, vom Kontinent war bei Plato nie die Rede, ja, vielleicht der Größe Iberiens, kann man sagen. Und von dort aus wurde aber die Insel war klimagünstig, weil der Golfstrom direkt draufgeknallt ist. Und von daher, das war für mich mit großer Wahrscheinlichkeit, aber da lehne ich mich schon weit aus dem Fenster raus, aber ich mache das ja auch gerne auf der anderen Seite, das Zentrum eines Imperiums, ein Kolonialreiches, das weite Teile der Welt umfasst hat.
Okay, wenn wir mal bei diesem Gedankenansatz bleiben, dann lass uns da doch mal ein bisschen in das Detail gehen. Also wenn wir von einer Übermacht sprechen, dann in dem Fall reden wir dann von diesem verlorenen Hotspot Atlantis per moderner Definition von der Hauptstadt oder diesem Hauptgebiet dieser Übermacht, von dem der ursprüngliche Ursprung ist. Oder findet das dort keine Gewichtung, sondern Atlantis war sozusagen irgendwo da, also da geht es dann primär nicht um den Ursprung, wo das herkommt, diese Übermacht.
Also ich denke, dass der Ursprung der Übermacht tatsächlich diese Großinsel Atlantis war, sonst hätte Plato das nicht so deutlich erwähnt. Aber wie gesagt, es gibt auch auf der ganzen Welt merkwürdige Geschichten von den Vimayas, Flugzeugen oder sogar Raumfahrzeuge, die man da gesehen hat und so weiter. Aber da lehne ich mich auch weit aus dem Fenster, weil da ist die ursprüngliche AAS. Weiß ich, AAS ist bekannt, ne? Ancient Astronaut Society durch den Erich von Däniken. Die hatte anfangs drei Grundsätze. Entweder die Erde wurde beeinflusst und die Fortschritte, die Merkwürdigkeiten damals, die kamen von Außerirdischen oder von einer alten irdischen Zivilisation oder von einer Kombination aus beidem. Der Johannes Fieback, als er Chefredakteur der Zeitschrift damals war, sie heißt heute Sagenhafte Zeiten, damals hieß sie, glaube ich, noch, wie waren der alte Name schon wieder vergessen, Sagenhafte Zeiten, Ancient Skies. Und der Johannes Fieback, der war Geologe und der durfte von Atlantis auch gar nichts wissen wollen, er selbst wollte es auch gar nicht wissen. Gar nichts wissen, weil die Insel nicht untergehen kann, nach moderner physikalischer Theorie. Das ist auch zum Teil gar nicht so unrichtig. Aber der hat dann den ersten Teil gestrichen. Und mein Gedanke war damals die Fragestellung, kann das alles nicht von Atlantis kommen? Ich habe eine Alternative gesucht zu der außerirdischen Theorie. Aber ich muss sagen, es ist mir nicht ganz gelungen. Und heute halte ich es für gut möglich, dass auch Außerirdische eine Rolle spielen.
Und
Und auch in Atlantis.
Lieber Roland, du sprichst gerade tausend Themen an, über die wir noch im Detail sprechen müssen.
Ah.
Zur Außerirdischen kommen wir definitiv noch, weil ich weiß, es sind definitiv mal wieder Spoiler-Alert für alle Zuhörer und Zuschauer. Wir kommen auch noch zu Außerirdischen in diesem Bezug.
Okay.
Und über viele, viele andere Themen auch noch. Ich möchte allerdings noch mal wirklich erstmal bei dieser sogenannten Übermacht bleiben, weil für mich ist gerade sehr entscheidend, auch einschätzen zu können, zu welchem Zeitpunkt hat das stattgefunden auf der Erde? Also ist das zu berechnen ungefähr oder weiß man das, wann das stattgefunden hat? Vielleicht auch wieder nach Plato natürlich hier in dem Fall. Und was hat diese Übermacht ausgezeichnet im Vergleich zu allen anderen Völkern und Kulturen, die auf der Erde zu diesem Zeitpunkt existiert haben? Also reden wir da über einen modernen Menschen, also einen Menschen, der vielleicht so modern war wie wir jetzt, nur damals eben vor Datum X, da haben die Leute eben halt immer noch in Höhlen gewohnt. Wo kommt das her? Also wo kommt diese Übermacht dann her?
Da gehe ich erstmal einmal auf Plato wieder ein, der diese Übermacht, ja, dieses Imperium geschaffen hat, und die Zeitraum war 9000 vor Christus, wäre die Insel im Meer versunken durch Vulkanausbrüche und während dem Krieg gegen die tapferen Griechen. Also, wie lange es vorher bestanden hat, sagt er nicht. Aber dann komme ich jetzt nochmal auf der, ist jetzt vielleicht wieder schon wieder ein Spoiler, auf Edgar Cayce zu sprechen, denn nachdem hat Atlantis schon bereits Millionen von Jahren vorher existiert. Bei ihm gab es drei Perioden, bei denen Atlantis ins Meer gesunken ist. Atlantis hat ursprünglich den ganzen Ozean ausgefüllt, hat sich dann geteilt. Durch menschlichen Fehlumgang mit Technik, der an heute irgendwie so ein bisschen auch erinnert, und teilweise auch durch Naturkatastrophen. Und zum Schluss blieb die Hauptinsel Posidonia stehen. Das schiebt auf 10.050 vor Christus. Das deckt sich dann wieder mit dem Atlantis, das Plato genannt hat. Aber wenn man nach Edgar Cayce gehen, dann hat das Ganze schon wesentlich früher angefangen und da war der Mensch auch wesentlich früher weiterentwickelt, soweit wie wir heute oder vielleicht noch weiter. Da war von Energie die Rede, die die ganze Welt mit Strom, ja, beschreibt das, wie Strom versorgt hat, Energien, Kristalle und so weiter und so fort. Und wenn man da denkt, dass da was war, dran sein könnte, dann gibt es eine ganz interessante Sichtweise.
Du hast von dem möglichen Ende gesprochen. Wenn eine Übermacht sozusagen fast die komplette Erde oder die Erde kontrolliert, bis auf einige ganz wenige ausgewählte Punkte, ist es dann nicht ziemlich, also sagen wir mal, der easy way out, so würde man das vielleicht auf Englisch sagen, der einfache Weg nach draußen, dann zu sagen, dann gab es dann eben einen Vulkanausbruch und dann hat sich das erledigt, weil diese Übermacht wird sich doch mit Sicherheit auch auf der Erde verteilt haben.
Vulkanausbruch ist eine Sache, aber Vulkanausbruch kann auch in der Folge, da haben wir verschiedene Szenarien, durch einen Einsturz von einem Asteroiden oder einem Kometen dann untergegangen sein. Aber Plato schreibt ja auch, dass die Bewohner von Atlantis schon degeneriert waren. Also die waren schon moralisch, ja, sage ich mal, ziemlich verkommen, als die Natur, sage ich, dem ein Ende gesetzt hat. Und ja, Edgar Cayce sagt das ähnlich, der macht, ich glaube, für den letzten endgültigen Untergang von Atlantis macht der Menschen verantwortlich, die Technik eben, die fehlgeleitet haben, die Technik negativ benutzt haben. Er spricht in seiner esoterischen Sprache von bösen Mächten, die das missbraucht haben, bösen Mächten, die Menschen beeinflusst haben, aber die haben das dann ausgeführt.
Wie heißen die Einwohner von Atlantis?
Schon, man bezeichnet sie allgemein als Atlanter oder Atlantiden.
Dann bleiben wir mal bei Atlantiden, weil ich glaube, dass Dinge, die mit Iden am Ende enden, die sind generell auch immer sehr interessant in der grenzwissenschaftlichen Szene.
gut, ja.
Die Atlantiden. Du sprichst von der moralischen Verkommenheit der Atlantiden. Trotzdem waren sie ja im Vergleich zu anderen Menschen auf der Erde ja trotzdem weiter. Das schließt jetzt natürlich dann die nächste Frage direkt hinten an. Was für Artefakte oder was für Dinge hat man denn vielleicht finden können, die auf so etwas schließen lassen? Und das ist ja auch eben das, weil Daniels Glocken gehen da wahrscheinlich an und viele denken vielleicht auch hin und wieder die ganze Zeit daran, Thema Präastronautik. Hat das was hier damit zu tun oder reden wir hier über zwei völlig verschiedene Dinge?
Nee, das kann was miteinander zu tun haben. Aber zunächst mal Artefakte, die auf Technik hinweisen, da ist nichts erhalten. Also die Szenarien, die den Untergang von Atlantis beschreiben, zum Beispiel auch den Untergang von Prometen und so weiter, die beschreiben unwahrscheinliche Sintfluten, Sintfröste, nukleare Winter und da wurde quasi alles, was gerade Atlantis betrifft, weggespült, weil das ja auch direkt untergegangen ist, da wo die Hauptstadt war. Dummerweise kann man natürlich sagen, gut, ist alles in Haaren herbeigezogen. Vielleicht ist es auch so, aber intuitiv sage ich, das ist nicht so. Das war anders gewesen. Und man findet Artefakte, die man zum Beispiel im Azorengebiet gefunden hat, die waren sehr bescheiden. Also da muss ich sagen, da gab es mal das Glied einer Kupferkette, die man da gefunden hat, 1920 in der Nähe der Azoreninseln. Santa Maria war es, glaube ich, soweit ich weiß, ja, südwestlich von Santa Maria. Aber Näheres ist darüber nicht bekannt. Und es gab auch eine komische 14 cm große Scheibe mit einem Loch in der Mitte. Die hat man auch mit Atlantis in Verbindung gebracht. Die interessantesten Sachen hat man dann wieder wegdiskutiert, beziehungsweise einer ist was ganz Dummes passiert. 1882 hat ein Forschungsschiff eine Insel betreten in der Gegend, wo Atlantis gelegen haben soll. Die haben dort Kalksteinterrassen gefunden, Erdspalten, und das hat so ausgesehen, als ob die Insel gerade erst aufgestanden war. Dann haben sie Mumien gefunden, Pfeilspitzen, Bronzeschwerter, Hämmer, gemeißelte Vögel, andere Tiere und so weiter und so fort. Krüge und Vasen mit Knochen drin und so weiter. Das Dumme ist nur, der ganze Kram ist verloren gegangen. Also insofern ist das wenig beweiskräftig. Das war ja schon vor sehr, sehr langer Zeit. Und das Schiff, das die Beobachtungen gemacht hat, das ist im Krieg gegen die Deutschen untergegangen und das Logbuch ist verschollen. Also das wäre sehr interessant, wenn man es verifizieren könnte. Dann gab es noch ein Forschungsschiff Petrovsky, das Anfang 1974 im Hufeisenarchipel, auch in der Gegend, unterwegs war. Und die haben Steinblöcke entdeckt, Mauern, die ausgesehen haben, als ob Häuser und Treppen und Straßen da gewesen wären. Später, das wurde dann untersucht und untersucht oder vielleicht auch kaputt untersucht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man später gesagt, ach nee, menschliche Bearbeitung, da gibt es dann doch keine Spuren. Das war wohl eine Laune der Natur, das ist nichts.
Also ich
So der
nehme
wissenschaftliche offizielle Stand.
da auf jeden Fall mit, dass die Deutschen schuld sind, dass wir Atlantis niemals finden werden.
Wenn die Informationen von diesem Robson richtig waren, also die Angaben richtig waren, wenn das auf dem Logbuch tatsächlich diese Dinge zu finden sind, könnte man, wenn man so will, den Deutschen eine gewisse kleine Mitschuld geben. Ja, wenn man das so mit einem zwinkernden Auge vielleicht so sagen kann.
Genau. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen konkret bei Atlantis selber bleiben. Du hast jetzt nicht nur Plato erwähnt, sondern du sprichst ja auch über den einen oder anderen Verweis, der aus anderer Literatur unter anderem auch stammt, wie
Ja.
beispielsweise auch der Bibel. Und darüber hatten wir ja das letzte Mal ja gesprochen, als wir den sehr interessanten Austausch über den Garten Eden hatten, wo wir das Thema Atlantis ja auch kurz angekratzt haben, weil alles ja irgendwo auch immer miteinander zusammenhängt. Welchen Zusammenhang gibt es denn generell mit der Bibel an sich, mit dem Buch, mit dem Werk in Verbindung zu Atlantis?
Also ich habe mir damals Gedanken gemacht, speziell über den Turmbau zu Babel, der aber ja erst nach der Sintflut stattgefunden haben soll. Also chronologisch passt das nicht. Aber dann mittlerweile komme ich immer mehr darauf, dass chronologisch einiges andere auch nicht passt, beziehungsweise durch die Fluten durcheinander gekommen sind. Wir haben ja letztes Mal über die Restitutionstheorie gesprochen, also ganz einfach aus dem ersten Vers der Bibel. Es heißt dann, Gott schuf Himmel und Erde und die Erde wurde wüst leer. Da ist sogar von einer Urflut die Rede, da war eine überflutete Erde, dass das mit der Sintflut ein bisschen durcheinander gekommen ist. Und so denke ich mal, dass das mit dem Turmbau von Babel auch durcheinander gekommen ist und dass die ganze Geschichte, ja, die damals natürlich von der Bibel tradiert wurde, von den Hebräern und die aus unzweifelhaft aus sumerischen Quellen stammt, dass die auf Überlieferungen zurückgeht, die schon von vor Atlantis Untergang gespielt haben, als Atlantis noch eine Weltmacht war. Und das sind dann ein paar Sachen bei dem Turmbau von Babel, bei dem ich nicht so klarkomme. Da sprechen wir jetzt wieder das Thema vom letzten Mal an, von Zecharia Sitchin, der ja diese Stelle, wir wollen uns einen Namen machen und einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Da hat ja der Sitchin gesagt, Name kann man auch mit Denkmal übersetzen. Das habe ich zum Teil verifizieren können. Und Sitchin brachte die, hat Bilder von diesen Denkmälern gebracht, die sehr beeindruckend sind und die als Himmelskammern auch bezeichnet hat oder die gefunden hat, diese Bezeichnung dafür. Da sitzen irgendwelche Menschen in irgendwelchen Geräten drin. Und dann ist die Frage, das zweite Problem beim Turmbau von Babel, Gott sagt, lasset uns herniederfahren, um das zu zerstören, quasi. Also, das ist die Frage. Erstmal, lasset uns herniederfahren. Wer ist uns? Und wieso muss Gott herniederfahren, um etwas zu zerstören? Das kann man natürlich auch mit der ETH-Theorie, also der Außerirdischen, in Verbindung bringen. Aber bleiben wir jetzt mal bei Atlantis. Angenommen, der Turm, den die da gebaut haben, der wäre in Wirklichkeit Raketen, Abschussrampen gewesen, Widerstand gegen die Besatzer, gegen die atlantischen Besatzer. Und dann kam die Luftwaffe von Atlantis. Hört sich jetzt ein bisschen fiktiv an, ich weiß, aber es ist jetzt mal so weiter, wie ich das mir da vorgestellt habe. Und diese Luftwaffe kam herunter, um diese Raketenbasen zu zerstören. Und damit wird auch diese Lautverwirrung, diese Sprachverwirrung erklärt, weil wenn so ein Geschwader da kommt aus der Luft und die Dinger zerbombt, dann wird es ziemlich laut. Und dann verstehen die sich untereinander nicht mehr. Und dann kriegen die auch Angst. Vielleicht haben sie in ihrem Gebiet sowas noch nie gesehen. Obwohl sie selber auch weit entwickelt gewesen sein müssen, zumindest einige von ihnen, Wissenschaftler, weil sie ja die Dinger gebaut haben. Und dass die dann fortgerannt sind und sich verrannt haben in alle Richtungen aus Angst. Und dann war die Herrschaft dieser atlantischen Kolonialisten, sage ich mal, gerettet dadurch. Das war eine der Erklärungen, die ich mir zurechtgelegt habe für den Turmbau von Babel.
Wenn du über diese Menschen nach, also das große Problem, was ich habe, wenn es hier um Atlantis oder über diese Übermacht geht, oder das große Problem, was ich immer habe, vielleicht ist das mein wissenschaftlicher Kopf, aber es ist nicht, weil ich das ablehne, sondern das große Problem, was ich habe, ist, dass ich mich schwer tue, über Zivilisationen, Kulturen, Völker in jederlei Art und Weise, egal wo sie sich auf der Erde befinden, die vor 9000 Jahren gelebt haben. Ich tue mich da sehr schwer mit diesem Gedanken, dass ich sage, die könnten so weit gewesen sein wie wir, vielleicht auch noch ein Stück weiter, und dann ist etwas passiert. Das ist ja die grundlegende Annahme oder Definition von dieser Präastronautik. Die Frage ist natürlich, ne, warum gab es dann eben diesen Cut, warum das dann wieder von vorne sozusagen begonnen hat. Aber das ist so das, wo ich gedanklich immer noch eine große Blockade beispielsweise im Kopf habe, ne? Weil ich mich einfach nicht damit anfreunden kann, weil ich natürlich die Historie der letzten 100 Jahre, weil das ja sehr, sehr gute Jahre sind, die zumindest sehr, sehr gut dokumentiert sind, weil wir seitdem ja auch die Technik haben, dass umso weiter man natürlich zurückgeht in den Jahrzehnten und da kann man ja alleine oder da reicht es ja schon aus, das letzte Jahrhundert zu betrachten, dass man ja sehen kann, dass wir uns permanent weiterentwickelt haben und dass dann die Annahme erstmal getroffen wird und dass man dann sagt, vor 9000 Jahren gab es sowas Ähnliches schon mal. Weil für mich ist eben genau die Frage mit dem, was hat man gefunden von früher? Es ist die häufige Antwort, die man ja leider dann auch in diesem Fall ja auch bekommt, ist, dass man über keine Geräte oder Gerätschaften in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Art und Form, das haben wir ja nicht, das existiert nicht. Und das, was du vorhin ja auch angesprochen hast mit dem Teller oder mit dem Teil der Kette, das sind im Vergleich zu dem, worüber wir reden, weil wir reden ja hier über eine Übermacht, die in dem allerschlimmsten Fall vielleicht die Welt für einen gewissen Zeitpunkt ja auch unterjocht hat. Und das heißt ja nicht mal, dass sie die Welt schlecht behandelt hat oder die Leute draus, sondern dass einfach diese Übermacht da war, dass das so weit dann verteilt war. Weil wir reden ja hier über die Welt ja letzten Endes ja auch und über eine mögliche Zivilisation, die ja auch durchaus imstande gewesen ist, über das Meer zu fahren oder zu reisen, ja. Und
Ja.
da sage ich ja nicht mal, dass die über Flugzeuge verfügen müssten, um auf andere Kontinente zu kommen. Also das ist ja da nicht einmal notwendig und möglich. Und da würde man ja dann auch sagen, dann sind sie natürlich dann vielleicht auch nicht so weit gewesen wie wir. Wo ich dann sagen würde, dann bin ich da vielleicht ein bisschen mehr dran an dem Gedanken, dass das vielleicht etwas ist, was damals auch stattgefunden hat. Aber wenn eben moderne Technologie, also nach unserer Definition im Vergleich zu der Zeit, wo das stattgefunden hat, moderne Technologien dann zum Einsatz gekommen sind und man nie wirklich etwas findet, ich weiß nicht, ihr könnt mich dafür steinigen, liebe Zuhörer und Zuschauer, aber da tue ich mich sehr schwer mit. Hattest du das von Anfang an, sag ich mal, für dich selber als beschlossene Sache empfunden, dass das zum Beispiel etwas ist, was man einfach akzeptieren muss?
Nein, man muss das so nicht akzeptieren. Ich bin der Meinung, dass das, was Plato gesagt hat, auf jeden Fall wahr ist. Die Geschichte mit der technischen Zivilisation, auf die bin ich natürlich auch im Hintergrund mit Edgar Cayce gekommen und mit dem Hintergrund, da, ob es auch nicht ohne Außerirdische geht, die Sintfluten, die da entstanden sind, nach einem Weltenbrand oder Vulkanausbrüchen und nach dem Einsturz eines großen Meteoriten oder Asteroiden oder vielleicht auch ein Komet, kann eine, gehe ich davon aus, dass durch die Sint, dass durch dieses, in dieser Sintflut, in dem verseuchten Wasser, in den Säuren und der Vulkanasche, dass da die größten Beweise verloren gegangen sind, im Azorengebiet sowieso, weil Atlantis ja ganz abgesackt ist. Und es stimmt natürlich schon, mehr Beweise in der Richtung wäre mir lieber, aber wir haben da das Gefälle, wir haben wahnsinnige Überlieferungen, aber wir haben tatsächlich weniger Artefakte.
Jetzt sind natürlich Artefakte für mich natürlich ein sehr entscheidendes Thema. Du sagst, du wünschst dir das. Das ist ja eine Sache. Also die Beweisfindung oder dass man, wenn man nach etwas sucht, dass man etwas dann findet, ist natürlich das Ultimative. Das ist ja die eine Sache, dass man etwas Haptisches hat, ja, über das man wirklich konkret
Ja,
sprechen
sicher.
kann. Das andere. Und das ist etwas, worin die Welt meiner Meinung nach in den letzten 2000 Jahren auf jeden Fall sehr stark drin war. Das andere ist natürlich Mundpropaganda, also Geschichten, die sich weitererzählen lassen, die über Generationen weitergegeben werden, die immer irgendwo haften bleiben, weil daraus ergibt sich ja dementsprechend logischerweise Kultur und Gesellschaft. Ja, so formt sich eine Kultur und auch eine Gesellschaft über die Überlieferung hinweg, über die Erfahrungen, die man macht und die man natürlich auch weitergibt. In dem konkreten Bezug auf Atlantis jetzt in dem Fall und auch mit dem Hintergrundwissen, dass die Wissenschaft so etwas gnadenlos ablehnt, gibt es denn aus dem sprachlichen Raum, also nicht über etwas Haptisches, sondern etwas, was über Überlieferung weitergegeben worden ist. Gibt es da Überlieferungen vielleicht von früheren oder was heißt von früheren, von Zivilisationen oder Kulturen? Und ich meine, du hast da darüber auch mal geschrieben, über die Erinnerungen der Hopis, wo es eben dann auch um etwas geht, was wirklich dann über den Mund übertragen wird und nichts Ausgedachtes ist, weil es eine Überlieferung natürlich ist.
Also erstmal ganz kurz zu den Sprachen. Das ist auch noch ein wichtiges Element in der ganzen Geschichte, dass rechts und links vom Atlantik die Sprachen sehr große Ähnlichkeiten aufweisen und auch weiter weg noch zum Teil. Die Hopis, die haben eine Überlieferung, dass sie ursprünglich, also die haben sieben Welten, die leben erst auf einer, dann auf der anderen. Die waren mal in Amerika, auf Amerika gelebt, das ist ganz untergegangen nach ihrer Theorie. Und dann gab es die Welt Kaskara, die lag im Pazifik, möglicherweise mit Lemuria oder Mu gleichzusetzen, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und die beschreiben auch ein Gebiet im Atlantik, Talawaitchik war, nannten sie das, aber in der modernen Sprache, jetzt reden die da auch schon als Atlantis drüber. Und das war da waren die Bösen, die haben auch mit fliegenden Schilden gekämpft, heißt es. Und der große Bär, der das in einem Jew gebracht hat, also der Häuptling, der hat auch interessanterweise von einem Bund von 10 Planeten gesprochen, die auf die Erde kommen. Ich weiß nicht, ob das aus der neuen, sage ich mal, unserer Mythologie des 20. Jahrhunderts da ein bisschen mit reingespielt hat oder ob das echt ist. Aber das Wichtige, er spricht auch über Atlantis. Und Atlantis das wären die Bösen gewesen, auf Deutsch gesagt, und das Land wäre plötzlich untergegangen. Das sagen die Hopis über Atlantis, in Anführungszeichen.
Das heißt, wenn man da genug Verbindungen schafft, könnte man da auf diese Idee kommen, dass die Hopis dann in dem Fall auch Atlantis gemeint haben.
Ja.
Jetzt machen wir mal so einen Sprung ein paar Kilometer in die Höhe, zumindest von der Erde aus gesprochen. Atlantis und Außerirdische. So, und jetzt weiß ich, jetzt kommt definitiv der Verweis auf YouTube spätestens, wenn das Video durchläuft, durch die Analyse. Und dann wird analysiert, worüber wir sprechen. Jetzt kommen wir über Aliens überein. Atlantis. Wir haben die Atlantiden schon. Und das wird vielleicht im Videotitel drin stehen, die Atlantiden. Das klingt schon sehr, sehr gut. Außerirdische. In Verbindung mit Atlantis. Gehen wir da von schlauen Gedanken aus von Menschen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, im grenzwissenschaftlichen Bereich, die sich da viele intensive Gedanken machen, Nachforschungen anstellen? Oder reden wir über einen vielleicht mehr esoterischen Ansatz?
Ja, wir reden über beides, würde ich sagen. Aber ich habe ja vorhin gesagt, das Erbe von Atlantis, die Urversion stammt noch von 1997, das war quasi nur eine veränderte Neuauflage, längst nicht mehr erhältlich. Da wollte ich die Außerirdischen raushalten, aber das ist nicht möglich aus mehreren Gründen. Atlantis, das habe ich bei Erinnerungen an Atlantis spätestens erkannt, muss ja von auch wieder. Ist ja auch wieder von Göttern gegründet worden nach der platonischen Überlieferung. Wer waren jetzt die Götter? Für Plato ist klar, das waren natürlich die griechischen Götter, das ist klar. Aber wer war das wirklich? Und da kommt man wieder auf die Frage, ob das nicht vielleicht Außerirdische gewesen sein könnten. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel das Siri-System, über das ja die Dogon Geheimwissen haben sollen. Gut, Geheimwissen ist es eigentlich in dem Sinn nicht, aber das ist ein tiefergehendes Thema. Aber die Wissen.
Roland, wer soll da
Ja.
Geheimwissen haben? Die
Ah,
Gogon?
Entschuldigung. Ich nehme jetzt mal die Dogon, ein eingeborenen Stamm in Afrika und auch viele Völker drumherum. Da hat der Ethnologe Kriaul und seine Kollegin, Dieterlein, die haben da Einwohner befragt und sich dort gewohnt, ihr Vertrauen erworben. Und dann glaubt der Kreol, Wissen erfahren zu haben von der, über den Weltraum. Da war scheint die Rede zu sein, wenn man die Texte liest. Ich hab mir sogar das Original in Französisch angetan, obwohl ich das nicht so gut kann. Aber da werden Spiralgalaxien beschrieben. Da wird beschrieben, dass der Mond trocken ist, wie Trockenbrot heißt. Da wird vor allen Dingen das Sirius-System beschrieben, Sirius A, Sirius B, der damals noch nicht bekannt war. Und gut, das ist natürlich auch umstritten, die Geschichte, aber ich wollte damit nur sagen, dass da zum Beispiel der Sirius eine Möglichkeit gewesen sein könnte, von dem Außerirdischen kamen, die Atlantis dann gegründet haben. Ein anderes Beispiel könnten die Plejaden sein, die wir kommen in der ufologischen und präastronautischen Literatur sehr oft vor, wobei natürlich das astronomische Argument entgegensteht, dass die Plejaden sehr junge Sterne sind. Also die sind wahrscheinlich zur Zeit der Dinosaurier, 64 vor Christus, da waren die noch gar nicht da oder sind die gerade entstanden. Und in der Zeit wäre es zu kurz gewesen, eine Zivilisation zu entwickeln. Aber da sind wir wieder bei dem Wort entwickeln, Evolution, Darwin, Liel und so weiter. Und dem stehe ich ja auch sowieso allem kritisch gegenüber. Deswegen, und da kriege ich jetzt Faden zu dem, was ich vorhin noch hätte sagen sollen. Liel ist ja die Lehre von der Gleichmäßigkeit, dass sich alles gleich entwickelt und dass Katastrophen wirklich Ausnahmen sind. Dagegen steht der Katastrophismus, der heute nicht mehr gelehrt wird, nachdem Katastrophen Zivilisationen prägen. Also demnach kann zum Beispiel Atlantis, wenn es Atlantis vor uns gegeben hat, ist vor Atlantis noch eine gegeben und vorher noch eine und immer wieder. Gut, das geht jetzt von den Außerirdischen weg, aber das wollte ich zuvorhin noch nachtragen. Und das andere ist, dass Edgar Cayce interessanterweise auch gesagt hat, dass Atlantis Besuch von Außerirdischen gehabt hat. Also von Leuten von anderen Planeten hat er gesprochen, also so ziemlich deutlich eigentlich. Und einen zweiten Hinweis gibt er, als es um die Vision des Hesekiel geht, der ja so komische Fluggeräte da gesehen hat, viel später im alten Israel dann. Und da hat er Edgar Cayce von Flashbacks gesprochen, weil das so Flashbacks zur Zeit von Atlantis, weil die Fluggeräte, die sind so wie die, die man damals gehabt hat. Also das wäre meine Verbindung zu Atlantis, meine abgefahrene Mars-Theorie, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Aber es könnte auch sein, dass die Atlanter vom Mars stammen, das schließe ich auch nicht aus. Also die Atlantis gegründet haben, sag ich mal.
Die Atlantiden, ja. Also ich bleibe bei Atlantiden. Also für
Atlantiden, okay, ja.
Atlantiden, das ist für mich jetzt auf jeden Fall ein Gesetzeswort. Ich dachte vorhin in Vorbereitung zur Sendung, ich glaube, die Einwohner von Atlantis würden, glaube ich, Atlanten heißen. Aber das schien für mich nicht so professionell.
Ja, kann sein, dass hin und wieder das Wort auch gebraucht wird, aber ich habe das nicht so oft gehört wie Atlanta oder Atlantiden.
Nein,
Atlanten.
nein, genau. Also ich denke, es ist ja sowieso schwierig, weil wir reden ja auch hier über einen Punkt, der natürlich sehr schwer zu greifen ist. Und gerade das, was du am Schluss noch erwähnt hast, ne, es könnte immer ein etwas davor gegeben haben und etwas davor gegeben haben. Genau beispielsweise so eine Ansicht ist für mich wieder einer dieser Indikatoren für meinen geistigen Verstand, der sagt, wenn wir dann erst recht natürlich keine Artefakte finden und es gab immer wieder etwas davor, dann ist es für mich natürlich wieder weiter weg. Das ist einfach nicht greifbar für mich, ja, weil man da nichts findet, ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, dieser ursprüngliche Gedanke, so mal ganz allgemein betrachtet, was diese Thematik angeht, kann es sein, weil da erwische ich mich zum Beispiel immer wieder, wenn ich zum Beispiel an den Beginn des Universums denke, also an der Beginn von allem, dass ich natürlich einen unfassbar großen Drang dazu habe, erfahren zu wollen, was davor war und was davor war. Und ich mich natürlich, wenn man davon ausgeht, dass das so stimmt, da müssen wir jetzt mal alle ihr müsst jetzt tapfer sein, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, ihr müsst jetzt mal tapfer sein, wenn wir jetzt mal diese Annahme treffen. Wenn wir sagen, vor dem Urknall gab es einfach gar nichts. Wir müssen jetzt mal diese Annahme treffen. Ich weiß, jetzt rasten die Leute in der Kommentarsektion und im Live-Chat auf jeden Fall aus, weil ich hatte sowas schon mal in ähnlicher Weise gepostet. Mir war gar nicht bekannt gewesen, wie wichtig dieses Thema für viele Menschen ist. Aber wenn wir davon ausgehen, der Urknall hat stattgefunden und davor gab es einfach nichts. So. In meinem Geiste, selbst wenn es jetzt stimmen würde, in meinem Geiste, so für mich gibt es das einfach nicht, dieses Logische, ne, dass es davor nichts gab. So. Wenn ich jetzt gerade so einen Satz höre, den du beispielsweise sagst, und man könnte immer die Annahme treffen, es gab davor wieder was und davor wieder etwas und das ist aber halt leider eben nicht mehr da. Ist es vielleicht irgendwo die Sehnsucht oder der Drang, vielleicht etwas erforschen zu wollen, was natürlich noch weiter zurückliegt, obwohl die Gewissheit, dass das Ungewisse natürlich dann steigt, dass das vollkommen normal und klar ist, dass man sich da nicht verlieren kann, aber dass dieser Wunsch von ich will wissen, was davor war, dass der natürlich in einer anderen Form dann hier in dem Fall dann vielleicht auch ja, etwas ist, was man sich wünscht, was man will.
Das kann man natürlich nicht ausschließen. Es ist vieles möglich, es ist alles möglich. Aber gerade weil du den Urknall ansprichst, vorher war nichts, dann war plötzlich der Urknall. Also das kann ich auch nachvollziehen. Also meiner Ansicht nach muss da vorher was gewesen sein, wenn es den Urknall denn überhaupt gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass es den Urknall gegeben hat, aber was davor war konkret, weiß ich auch nicht. Irgendeine göttliche Kraft muss es gegeben haben, aber wie das immer, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, aber wie das entstanden ist, das weiß ich auch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, es ist heute halt so, auch dass die Naturwissenschaften die Rolle Gottes eingenommen haben. Die Naturwissenschaften sind ja das Nonplusultra, das, was die Partei ist, die Recht hat, sage ich mal, die das vermittelt, was richtig ist. Und in diesen Gedanken sind wir dann alle gefangen. Und deswegen sind wir dann auch immer da hinterher, da Artefakte zu finden und da das zu beweisen und belegen auf naturwissenschaftliche Art und Weise. Früher war das anders, da war die Bibel halt das Nonplusultra, aber es ist damals wie heute die Philosophie, das sich Gedanken machen über das, was gewesen sein könnte was sein könnte, was vielleicht noch kommen wird, das ist innerhalb des heutigen wissenschaftlichen Paradigmas verpönt. Aber ich halte das für legitim.
Wir müssen da auf jeden Fall ansetzen, weil ich denke, lieber Roland und liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, wir müssen auf jeden Fall einen dritten Teil machen. Wir müssen diese Trilogie auf jeden Fall voll machen mit unserem Austausch, weil das Thema Mars, Außerirdische generell, das findet ja direkt hier wieder Anklang. Also das geht ja wieder einher. Du hast es gerade schon, du wolltest in Minute 57 schon anteasern. Wir reden später noch über den Mars und was da alles passiert. Das werden wir nicht machen, weil das wieder ein so großes Feld ist, worüber wir einzeln im Detail sprechen möchten. Und ich denke, mit Atlantis haben wir zumindest, was diese Folge betrifft, schon mal grob den Eisberg von oben gesehen. Wir sind aber noch im Flugzeug 5 Kilometer drüber. Also soweit sind wir, denke ich mal, auch noch weg. Aber um euch vielleicht auch schon mal den ersten Eindruck davon zu geben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr detaillierteres Wissen über Atlantis generell haben möchtet, die Bücher von Roland sind in der Videobeschreibung. Und wenn euch ein genereller Austausch darüber interessiert, dass wir uns da nochmal darüber austauschen, dass wir einen Teil 2 zu den Atlantiden machen, dann können wir das gerne machen. Und für alle Themen rund um den Mars, weil ich weiß, dass da auch sehr, sehr viel Wissen auch dahinter steckt, was du da mitbringst, würde ich mich, Roland, sehr gerne mit dir im Detail zu einer einzelnen Episode sehr gerne austauschen wollen.
Gerne. Was heute auch zu kurz gekommen ist, ganz einfach wegen der Zeit und weil ich so viel gelabert habe, natürlich, es gibt einige geologische Hinweise, die also anstelle der Artefakte da mehr hergeben. Wenn wir das vielleicht nochmal ansprechen könnten, irgendwann. Wenn nicht, ist es auch in meinen Büchern zu lesen.
Das ist, es ist gut. Ich mag immer deine kleinen Sätze nach Beendigung deiner Hauptsätze, wo du dann nochmal einraubst. Ja, gut, aber wenn nicht, dann ist auch eigentlich vollkommen wurscht, ne? Und das mag ich. Nein, also wir werden diesen Verweis auf jeden Fall vielleicht bringen. Vielleicht auch zum Einstieg in die Mars-Episode, weil das natürlich unmittelbar auch da damit vielleicht noch zusammenhängt. Die geologischen Eindrücke zum Thema Atlantis selber, ja. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es da den einen oder anderen Punkt gibt, wo man sagt, so natürlich. Und auch da würde ich sagen, wenn das Messungen sind oder wenn man da eindeutig sieht, so hier ist etwas, was eigentlich so nicht sein könnte, und das kommt eben von Mutter Erde oder von unter Mutter Erde, in welcher Form auch immer, dann ist das etwas, was man definitiv hinnehmen muss und auch akzeptieren muss. Und das, was man hinnehmen und akzeptieren muss, unter anderem zum Thema Mars, das werden wir in nächster Zeit beschäftigen und auch miteinander besprechen. Und dementsprechend Dankeschön, Roland, für deine Zeit heute Abend. Und
Aber gerne doch.
es war mir wie immer ein Fest gewesen.
Meinst du das ernst? Das würde mich sehr freuen.
Ja, sicher. Warum sollte ich denn lügen? Also, sag
Ja,
mal, du.
klar. Ich bin von Beruf. Das hört sich das nach der Sendung wird man das kaum glauben, aber ich bin immer skeptisch grundsätzlich.
Ach ja, ich bin auch skeptisch. Ich bin nur im Gegensatz vielleicht zu anderen Menschen aus dieser Szene vielleicht ein bisschen respektvoller, was vielleicht die Gäste angeht. Natürlich habe ich auch diese einfachen, sehr, sehr einfachen Gedanken im Kopf. Ne? Wenn du mir dann, du hast vorhin einen Satz, hast du erwähnt, ich weiß nicht mehr, in welchem genauen Bezug das war, wo du über Menschen gesprochen hast, wo du gesagt hast, so, nee, da hast du, glaube ich, irgendwas gelesen und da hast du gesagt, hier von Herrn Steiner, glaube ich, ne? Wo du gesagt hast, so, du hast es gelesen, aber du hast kein
Ja.
einziges Wort verstanden, ne? Und dann denkt man
Ja.
sich automatisch, das ist ja dann in den meisten Fällen dann auch mehr Quatsch oder man kann weniger damit anfangen. Hin und wieder, und das ist ja auch nicht böse gemeint, aber hin und wieder, wenn du auch erzählst, habe ich auch manchmal genau diese Gedanken so, ja, der erzählt jetzt, ich kenne die Wörter, ich verstehe die Zusammenhänge, aber ja, ne, schon ein bisschen schwerer zu glauben, ne? Und das schätze ich da und dementsprechend versuche ich auch immer da einen coolen Kurs da zu wahren, dass man da miteinander gut klarkommt und ich denke, dass wir uns da einer Meinung heute Abend geworden sind. Also ich halte mir das Thema zumindest offen und bin da auf jeden weiteren Austausch gespannt, ne? Weil tendenziell alle Themen immer sofort abzulehnen oder selbst nach einem intensiveren Gespräch abzulehnen, halte ich im Grunde genommen für falsch. Man muss sich immer mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Das klassische Thema mal über den Tellerrand hinausblicken und vielleicht auch mal den einen oder anderen extra Meter gehen, um mal zu sehen, was vielleicht doch dahinter stecken könnte. In jeder Form und in jedem Bereich. So, meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR Podcasts, falls euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst es, einmal liken, im Idealfall abonnieren. Wir haben viele neue Freunde dazu bekommen, kommentieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der kommenden Woche wieder. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir wieder ein Fade-out.